Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show, nicht mehr von der CeBIT. Ach, nee. Die CeBIT ist jetzt auch schon Geschichte seit einer Woche, aber wir haben gerade nochmal geguckt. Also die ganzen Videos, die Heise-Show XXL, gibt es ja irgendwie, wie viel sind das, 20 Stunden oder so, 4 Tage mal?
3 Stunden, ja, so 4 Stunden jeweils.
Okay, dann sind es nicht 20 Stunden, dann sind es 12 Stunden, aber die könnt ihr alle noch nachgucken und nachhören auf YouTube und in den Meldungen.
Genau.
Genau, aber erstmal haben wir, oder nicht erstmal, wir haben jetzt eine neue Heise-Show im alten Muster mit Holger Bleich aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom. Und zwar wollen wir heute über was sehr Aktuelles sprechen. Gestern hat ein Ausschuss im Europaparlament einen Gesetzentwurf verabschiedet, der gleich zwei rote Tücher hier bei uns in die öffentliche Debatte bringt und fordert, und zwar die Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht. Aber vielleicht kannst du ja erstmal kurz erklären, also was genau ist, also das ist in einem Gesetz drin, das...
Also es geht um die Reform des Urheberrechts. Die alte Urheberrechtsrichtlinie ist wirklich schon sehr alt und man hat eben seit mehreren Jahren ist in der Planung, die anzupassen an aktuelle Internetgegebenheiten, Stichwort User-Generated Content, was passiert bei Facebook, YouTube und so, und insbesondere in Richtung halt Lizenzierung und Entfernen von urheberrechtswidrig eingestellten Dingen im Internet. Und das Ganze ist eine EU-Richtlinie, ein Richtlinienentwurf. Das heißt, dass, also anders als zum Beispiel die DSGVO, wäre das jetzt nicht unmittelbar Gesetz, sondern da geht es jetzt um eine Richtlinie, die dann von den nationalen Gesetzgebern in nationales Recht umgesetzt werden soll in der Übergangsfrist. Also es geht jetzt nicht um eine tagesaktuelle Geschichte. Aber was gestern passiert ist, ist, der Rechtsausschuss hat getagt, des Europäischen Parlaments, denn dort liegt im Moment der letzte Entwurf der Urheberrechtsrichtlinie. Und zum Entsetzen vieler, auch von mir ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist dieser Entwurf tatsächlich so, wie er jetzt steht, durchgegangen. Also man muss dazu sagen, es gibt immer einen Verantwortlichen quasi im Europaparlament, der für solche Projekte dann zuständig ist und der die vorantreibt. In dem Fall ist das ein CDU-Abgeordneter im Parlament, ein Deutscher, Axel Voss. Und der hat da einige Dinge reinredigiert, beziehungsweise reinredigieren lassen, über die wir wahrscheinlich dann heute sprechen werden, die meiner Ansicht nach, wenn das so durchgeht, katastrophale Auswirkungen aufs Internet hätte.
Also erstmal, also das war nicht, also hat das dort angefangen? Nein, also die Urheberrechtsrichtlinie oder der Entwurf dafür ist dorthin gekommen.
Genau, also es ist immer so, dass der erste Entwurf, also und die Initiative für so eine Gesetzgebung, für so ein Gesetzgebungsverfahren, geht von der Europäischen Kommission aus. Die hat also einen Entwurf quasi ans Parlament geschickt und an den Ministerrat.
Ministerrat hat schon vor fast einem Jahr durchgewinkt, also beschlossen, dass das so laufen soll.
Dann waren aber die entsprechenden strittigen Punkte, da geht es um zwei Artikel in dem Gesetz. Das ist der Artikel 11, da geht es um das Leistungsschutzrecht, und der Artikel 13, da geht es um die sogenannten Upload-Filter. Die waren eigentlich zwischendurch mal wieder verschwunden und dann sind sie plötzlich wieder in diesem Jahr im Gesetzentwurf wieder aufgetaucht. Da sind sie wieder rein redigiert
worden. Und zwar von dem Berichterstatter Axel Voss
in dem Fall. Ursprünglich war.
Aber es ist unter seiner Verantwortung. Also er erstattet Bericht und legt das vor.
Wobei man jetzt dazu sagen muss, es hört sich erstmal so an, ja, es ist ja erstmal nur ein Ausschuss, aber der Rechtsausschuss ist halt der zuständige Ausschuss im EU-Parlament. Und in der Regel, es passiert zwar, aber so relativ selten, dass dann das Parlament die Empfehlungen des Ausschusses nochmal aufmacht und nochmal da in einzelne Sachen reinguckt oder das zurückweist.
Das wird sich jetzt sehr bald entscheiden, weil diese Beschlussempfehlung quasi, die wird dem gesamten Parlament jetzt vorgelegt in der Sitzungswoche, also am 3., 4., 5. Juli, schon ziemlich bald. Und dann kann das Parlament sich entscheiden, ob das Ding nochmal aufgemacht werden muss oder ob es durchgewinken wird. Dann würde es so weitergehen, dass es dann in den sogenannten Trilog kommt, also in dieses intransparente neue Verhandlungsverfahren zwischen den drei Institutionen, also zwischen Ministerrat, Parlament und
den Mitgliedstaaten.
Kommission.
Dann könnte es sein, und das ist auch durchaus gewollt, glaube ich, und wahrscheinlich, dass es vielleicht noch Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres endgültig verabschiedet wird. Denn man darf nicht vergessen, die stehen alle unter enormem Druck im Moment, insbesondere das Parlament, weil im nächsten Mai Parlamentswahlen sind europaweit. Genau. Da wird also ein neues EU-Parlament bestimmt und dann ändern sich Mehrheitsverhältnisse, dann ändert sich die Zusammensetzung der Kommission und dann ist wieder quasi alles auf Reset gedrückt und so lange wollen die auf keinen Fall warten.
Okay, also das sind quasi die Hintergründe, dass man das erstmal so auf den Schirm hat. Das ist ja immer alles ein bisschen komplizierter, auch weil wir in der Überschrift ja haben, die EU, da sieht man, dass es halt, also es gibt jetzt auch noch Möglichkeiten, um Einfluss zu nehmen, aber es ist unwahrscheinlicher geworden, dass es große Änderungen gibt. Und deswegen können wir ja mal ein bisschen zusammenfassen. Also diese zwei Punkte, hast du schon gesagt, sind Upload-Filter und Leistungsschutzrecht. Ich würde jetzt mal mit den Upload-Filtern anfangen. Was genau ist... Vielleicht kann man erst mal sagen, was der Hintergrund ist. Also beim Urheberrecht geht es in dem Fall darum, also so sagen, dass die, die das unterstützen, also Axel Voss in dem Fall, unter anderem geht es darum, dass die Urheber, also die was geschaffen haben, zu wenig kompensiert werden, genau, während Plattformen, die mit den Inhalten Geld verdienen, sehr, sehr viel Geld bekommen. Du hast vorhin gesagt, YouTube, das ist so der Hintergrund. Das kann man erstmal sagen. Also das ist durchaus ein Problem, könnte man jetzt mal sagen.
Das Hauptproblem ist das sogenannte, die nennen es immer das Value Gap. Ne? Mhm. Die sagen also, ne, im Verhältnis von der Leistung an dem Produkt verdienen die Plattformen momentan viel zu viel, eben vor allem die Content-Plattformen wie Facebook und YouTube. Für die Urheber bleibt zu wenig übrig, weil eben zu viel illegal, auch angeblich illegal, dann hochgeladen und geteilt wird.
Genau. Ja, also, wo ich meine, gut, das haben wir ja heute schon, ne? Also dass du, wenn illegaler Inhalt auf Facebook, YouTube oder sonst wo ist oder so, dann muss der weg. Genau. Wenn die darüber informiert werden. Die haben teilweise ja auch schon, YouTube hat sein Content-ID-System, das versucht, das automatisch zu erkennen. Das heißt, wenn sie informiert werden über einen illegalen Inhalt, illegal hochgeladenen Inhalt, dass sie der nicht wieder einfach neu hochgeladen werden kann.
Das ist ein Fingerprinting
einfach. Genau, ein Fingerprinting, und dann werden die halt runtergenommen. Und die Copyright-Reform sagt jetzt nicht, sie müssen Upload-Filter einführen, sondern sagen, sie müssen entweder Verträge mit den Urhebern abschließen, damit die Geld dafür kriegen, oder sie müssen diese Upload-Filter einführen. Das heißt,
wobei sie es auch nicht Upload-Filter nennen. Sie sagen halt so, es müssen technisch geeignete Maßnahmen da sein, damit solche Inhalte erst gar nicht hochgeladen auf der Plattform erscheinen.
Das heißt, es muss eine Vorabkontrolle der Inhalte passieren.
Und
das werden sie natürlich, also wenn man sich das in der Praxis überlegt, ich meine, man hat ja schon Erfahrung mit NetzDG oder so, was Inhaltskontrolle angeht. YouTube wird natürlich keine Leute hinsetzen, die jedes einzelne Video angucken, ob es denn vielleicht illegal hochgeladen ist oder nicht, oder ob es eine Lizenz dafür gibt oder einen Vertrag mit dem Urheber oder so, sondern das werden sie natürlich automatisch machen. Und wie gut diese Automatiken funktionieren, hat man ja auch schon bei Content-ID gesehen. Genau, ja. Also zum einen, wie viel falsch gesperrt worden ist und wie viel auch aufgrund falscher Anforderungen gesperrt worden ist. Dass einer einfach behauptet hat, hier, das ist aber jetzt illegal, das ist Copyright und bla, und dann flog es erstmal runter, obwohl es gar nicht so war.
Also aus deren Sicht total verständlich, weil solche Systeme müssen zum Overblocking tendieren, wenn das Underblocking sanktioniert wird. Ne? Also natürlich werden im Zweifel immer zu viel sperren, weil das gefahrloser für sie ist. Ja. Ne? Ansonsten drohen halt Strafen.
Und also, es gab schon die Frage oder so, was denn mit Upload gemeint sei, ob das eine Datei wäre oder ein Text, oder das ist völlig egal. Es geht um Inhalte. Das heißt, du kannst bestimmte Inhalte, ob das jetzt ein Artikel ist, ein Video, ein Musikstück, eine Datenbank oder sonst irgendwas, an der Urheberrecht besteht, darfst du nicht hochladen, wenn du nicht das Recht dafür hast, das Verwertungsrecht oder selbst der Urheber bist oder so.
Und um mal den Knackpunkt vielleicht nochmal zu sagen, worum es hier eigentlich geht. Für mich ist das ein ganz scharfer Paradigmenwechsel, der da stattfindet. Also wir sind im Moment, wir haben etablierte Verfahren. Das nennt sich insbesondere Notice and Takedown. Wir haben auch eigentlich ein Haftungsprivileg für Provider. Dazu zählen auch die Content-Plattformen. Die werden in dem Sinne auch als Provider betrachtet. Das heißt, solange sie von der Widerrechtlichkeit des Reinstellens des Inhalts nichts wissen, müssen sie auch nicht agieren. Ja. Sobald sie aber darauf hingewiesen werden, also so im Deutschen heißt das ja Kenntnis erlangen, haften sie mit. Wenn das weiter stehen bleibt, müssen den Inhalt kurzfristig entfernen. Das ist das Notice- und Takedown-Verfahren. Genau. Und wir haben jetzt den Paradigmenwechsel. Sie haften quasi als Täter mit, wenn sowas reingestellt wird. Und,
auch wenn sie es nicht wissen.
Auch wenn sie es nicht wissen und sollen schon vorab dafür sorgen, dass sowas gar nicht erst erscheint. Das ist also eine völlige Abkehr von bisherigen Leistungsprivilegien.
Genau, man kann es ja schon, so wie du es gerade gesagt hast, nochmal zusammenfassen. Also im Moment ist es ja auch nicht illegal. Es ist auch illegal, Sachen hochzuladen, ins Internet zu laden, an die ich das Urheberrecht nicht habe. Also ich wollte auch mal so, dass man ein paar Beispiele hat. Also natürlich sind bei YouTube oft die Musikvideos, Ausschnitte aus Fernsehserien und sowas. Das ist jetzt erstmal das Klare. Da funktioniert auch diese Content-ID.
Aber einigermaßen.
Genau. Also nein, nicht auf, da greift sie so rum.
Und zum anderen genau. Gibt es ja aber auch schon Verträge von YouTube mit einzelnen Lizenzinhabern oder mit Verwertungsgesellschaften, wo das geregelt ist, dass es halt, wenn jemand was hochlädt, dass dann Geld fließt an, genau. an die Urheber.
Genau. Und genau, und das war jetzt dann, das wäre meine nächste Frage. Ihr habt ja gesagt, dass die Upload-Filter nicht per se vorgeschrieben sind, sondern YouTube könnte auch mit den Urhebern, also nehmen wir jetzt, bleiben wir mal bei den Musikvideos, da sind es wahrscheinlich die Rechtegesellschaft oder die
Plattenfirmen. Ja, das ist ein großes Problem, dass ich sehe es. Genau, mit wem soll denn, weil auch wortwörtlich Axel Voss sagt, wir schützen damit auch kleine Künstler. Ja. Aber wie soll denn der kleine Künstler, jeder kleine Künstler mit YouTube Verträge schließen? Ja. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Weil im Moment laufen die meisten Verträge entweder mit großen Medienkonzernen, ne? Auch deutschen großen Medienkonzernen, oder mit Verwertungsgesellschaften, mit der GEMA zum Beispiel. Ja. Die GEMA hat jubiliert, ne? Weil die GEMA wird davon profitieren, das ist völlig klar.
Aber nur mal kurz, also was würde denn in diesen Verträgen drinstehen? Würde dann erlaubt werden, dass die Sachen da stehen und sie dann, also im Moment ist doch so, dass wenn sie einen Vertrag haben und jemand lädt widerrechtlich ein Musikvideo hoch, gehen die Werbeeinnahmen nicht an den, der es hochgeladen hat, sondern die werden beteiligt, die Urheber. Genau. Wäre das auch was quasi vorgesehen ist nach diesem neuen
Gesetz? Wie die Verträge aussehen, das schreibt das Gesetz nicht vor. Nee. Die Lizenzinhaber, entweder die Urheber oder die Lizenzinhaber müssen mit dem Vertrag zufrieden sein, sagen wir mal so. Sonst sagen sie, nö, das geht nicht, dass da was hochgeladen wird, also sperrt es. Also das hängt natürlich, das ist Vertragsfreiheit. Ich meine, du kannst auch mit YouTube einen Vertrag machen und sagen, es ist mir völlig wurscht, macht damit, was ihr wollt. Das ist nach dem auch zulässig. Es ist nicht so, dass du einen Vertrag vorgeschrieben kriegst, wie der auszusehen hat. Das ist deine Sache, wie du den Vertrag machst.
Und man muss auch dazu sagen, Content-ID und das ganze System, was hinter YouTube steht, das ist ja total auf freiwilliger Basis. Ne? Das ist ja in den USA eingeführt worden und keineswegs wegen der deutschen Gesetzgebung hier oder sowas. Da geht's, weil das ist halt auch Notice and Takedown. Die haben halt gesagt, wir müssen so ein System haben, weil wir eben nicht mit jedem einzelnen Verträge schließen können. Und dann nutzt einfach das Content-ID und das ist einfach ziemlich automatisiert. Das ist einfach, um es sowohl Rechteinhabern als auch YouTube leichter zu machen. Was halt hinten runterfällt, sind jede Menge Fehler.
Ne? Ja.
Es gab auch gleich die Frage, müssten dann nicht schon die Provider blocken beim Upload? Da gibt es natürlich das Provider-Privileg. Das ist wie bei der Post. Die Post ist ja auch nicht dafür verantwortlich, was in den Briefen transportiert wird, die über sie verschickt werden. Und die Provider kannst du nicht dafür verantwortlich machen, was in ihren Netzen los ist. Das ist ja auch.
Die müssen die Provider in den Content reingucken, in die Inhalte reingucken. Das können sie ja, wenn es verschlüsselt ist, können sie es gar nicht.
Was ist denn die, ich sage jetzt mal, Erwartung oder Befürchtung, was passiert, dass YouTube oder so, also diese Anbieter, also zum Beispiel eine Whitelist reinmachen, wo sie sagen, nur das darf hochgeladen werden, oder eine Blacklist, wo sie sagen, das ist verboten, weil das hätte ja schon deutlich unterschiedliche Auswirkungen. Oder ist es eigentlich relativ egal, einfach weil sie schon vorher eingreifen?
Also es wird einfach zum Beispiel, ein Beispiel ist, dass eine große Furcht existiert im Moment, und die halte ich auch für begründet, dass die ganze Meme-Kultur irgendwie den Bach runtergeht. Also alles, was mit Remix zu tun hat. Ja. Du benutzt fremde Inhalte und gehst damit kreativ um und baust was Neues draus. Aber wenn die Filter eben erkennen, huch, da ist ja den ursprünglichen Inhalt noch erkennen, ne? Dann fliegt das eben raus. Mhm. Das ist in der Vergangenheit ja auch bei YouTube schon öfter passiert. Ne?
Gab es auch die Frage, es ist immer noch nicht ganz klar, wo jetzt der Unterschied besteht. Also bisher, weil YouTube ja jetzt schon filtert, sagt einer. Genau. Ne? Aber diese Content-ID beruht eben darauf, dass YouTube vor einer illegalen Handlung Kenntnis erlangt und dann über die Content-ID verhindert, dass sie erneut passiert. Das heißt, es ist ein reines Fingerprinting von Inhalten, wo sie informiert wurden, daran habe ich das Urheberrecht, ich möchte nicht, dass das auf YouTube ist, oder ich möchte Geld dafür, und YouTube sagt, nee, du kriegst kein Geld dafür, dann muss es auch rausnehmen. Und dann sagen sie, okay, jetzt wissen wir davon und jetzt verhindern wir, dass es zukünftig wieder bei uns auftaucht. Das ist keine Vorabkontrolle aller Inhalte darauf, ob sie überhaupt rechtmäßig sind. Mhm. Ich meine, allein die Frage, ob ein Inhalt rechtmäßig ist oder so, du kennst ja nicht jeden Urheber oder sonst was. Also, und du weißt auch zum Beispiel bei Memes oder so Remixes, du weißt ja nicht, ob der einen Remix gemacht hat, nicht die Genehmigung vom ursprünglichen Urheber hat. Und Remixe sind ja auch zu einem bestimmten Maße gesetzmäßig, also rechtmäßig.
Gibt's dann, also so wie das jetzt klingt, gibt es da überhaupt noch einen Platz für so eine Plattform wie YouTube?
Sie wird halt ausdünnen, ne? Also es wird im deutschen YouTube oder im europäischen YouTube wird dann eben ein bisschen weniger zu sehen sein, das ist völlig klar. Aber ich weise noch auf ein anderes Problem hin. YouTube kann das. YouTube hat vor zig Jahren damit angefangen, Content-ID zu bauen und zu verfeinern. Das wird tatsächlich auch immer besser. Ne? Hat jetzt, glaube ich, wie viel im Moment? Hat jetzt irgendwie 60, 70 Millionen Einträge oder sowas. Aber die anderen, was ist mit den anderen? Ich meine, Facebook kann mittlerweile auch algorithmenbasiert Inhalte rausziehen. Das machen sie ja auch und haben ja eine Riesenherrschaft von Menschen, die auch nochmal kontrollieren, die aber natürlich nicht wissen, ob jetzt irgendwas urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Wie sollen die das entscheiden? Aber was ist mit den ganzen anderen Plattformen? Was ist mit den kleinen Plattformen? Was ist mit deutschen Startups, die Sharing-Plattformen machen?
Was ist mit Foren? Meint Andreas Gründler auf YouTube, die Google lizenziert ihn bestimmt gerne ihr Content-ID.
Ja, genau darauf wird es rauslaufen. Ja. Das ist, ich war im Februar in Brüssel bei der Kommission, habe mit denen darüber gesprochen, haben die gesagt, ja wieso, es gibt doch Content-ID, die gehen davon aus, dass YouTube die haben auch schon mit YouTube gesprochen, dass YouTube Lizenzen verteilt und dann eben irgendwann alle ganz schön monopolistisch auf das gleiche System setzen. Okay, aber was ist denn mit der kleinen Plattform?
Ja, also dem zukünftigen YouTube. Okay, aber also...
Ja, wobei, man muss immer noch mal betonen, Content-ID ist ja jetzt nicht das, was im Moment dann gemacht werden soll. Content-ID musste ja dann erweitert werden, dass du sagst,
das ist klar, ja.
Ich kann Content-ID bekannt geben, die Sachen dürfen nicht hochgeladen werden von vornherein. Das heißt, du verhinderst von vornherein, dass das gemacht wird. Und da ist ja auch noch die Frage, wie willst du Content-ID so erweitern? Du kannst ja diesem System nicht irgendwie juristischen Sachverstand beibringen, in dem Moment, dass er sagt, ich gucke mir das jetzt an und entscheide, ob das legal ist oder nicht.
Dann ist doch völlig klar, worauf es rauskommt.
Ja, natürlich,
worauf läuft es raus? Ne?
Erstmal gesperrt.
Erstmal wird alles gesperrt und dann wird gewitelistet.
Was sieht denn dieser Gesetzentwurf für eine Strafe vor? Also bei der DSGVO, die ja nun so das letzte große EU-Ding war, sage ich jetzt mal, war immer dieses Damoklesschwert der Milliarden.
Das ist im Ermessen der nationalen Staaten.
Okay, das können sie dann.
Gesetzesregelung. Das können die Gesetzgeber.
Also
die deutschen Gesetzgeber zum Beispiel können das dann.
Also der Gesetzgeber könnte theoretisch auch noch festlegen, dass die Strafe so gering ist oder.
Ja, klar.
Es gibt
natürlich da Auslegungsspielräume. Ja.
Es ist ja nur, weil jetzt auch so ein bisschen, weil hier auch immer gleich dieser Hinweis auf die Petitionen kommen und sowas, nur dass man mal schon so ein Bild hat, auch erstmal, ich finde auch schon wichtig, dass man einfach schnell beschreiben kann, was ist die, also die Gefahr, die da ist, das haben wir ja jetzt gut gemacht, und einfach auch so ein bisschen gucken, worauf wird es hinauslaufen.
Ja, wobei, also ich habe ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Online-Petitionen. Ja, ne? Der Klick ist schnell gemacht, ne? Und das, aber bringt nicht viel. Aber es ist natürlich schon so, man hat insofern noch Einfluss, man kann natürlich mit den EU-Parlamentariern sprechen.
Ich glaube, darum geht es. Das wäre auch das, was ich sagen wollte. Genau, also ich würde
das
auch mehr.
Das Zweite ist, es gibt natürlich dann immer noch die Frage nach der nationalen Gesetzgebung. Die dann passieren
da möchte ich auch noch auf eins hinweisen. Ich habe mir extra nochmal den Koalitionsvertrag angeguckt aus Februar zwischen CDU, CSU und SPD. Da steht klipp und klar drin, wir sind gegen Upload-Filter. Und wir sind gegen eine Einschränkung des Haftungsprivilegs.
Und gut, aber da müsste natürlich die Große Koalition lang genug halten, um...
Ja, naja, aber schon. Ich möchte mal dazu sagen, dass Axel Voss Mitglied der CDU ist.
Aber auf der anderen Seite, was dann, hat auch ein User auf YouTube angesprochen, was dann natürlich immer noch eine Möglichkeit ist, zum EuGH zu gehen und zu sagen, Artikel 11 und 13 dieser Reform sind widersprechend EU-Recht. Wobei...
Wenn sie es dann tun.
Wenn sie es zu tun, ich meine...
Also man muss dazu sagen, dass das Haftungsprivileg, von dem wir reden, das steht in der E-Commerce-Richtlinie. Ja. Das ist also in der Systematik ganz woanders. Mhm. Die ist auch schon von 2002. Da hat allerdings auch die EU klipp und klar gesagt, die wollen wir nicht aufmachen. Ne? Ja. Also das bleibt da alles so drin, wie es ist. In Deutschland ist das im TKG geregelt.
Wobei der EuGH ja schon einige Urteile in dem Bereich gefällt hat, die eigentlich diesen Artikel 11, 13 ist der Copyright-Reform widersprechen. Mhm. Der gesagt hat, also es gibt natürlich dieses Haftungsprivileg und es gibt nicht den Zwang, vorab zu kontrollieren, also eine Zensur, im Prinzip im staatlichen Auftrag eine private Zensur auszuüben.
Wer hat denn ein Interesse dran? Oder wer erhofft sich denn einen Vorteil? Also jetzt Axel Voss wahrscheinlich ja nicht, also möchte das für Urheber machen, sagt er.
Also
aber wer hat denn wahrscheinlich auch Druck zugunsten dieser Upload-Filter auf ihn ausgeübt? Wer profitiert denn davon?
Das waren die Lobbys in Brüssel. Das waren die einerseits die Verleger, andererseits die Musikindustrie und die Filmindustrie, die den Druck gemacht haben.
Und
ich möchte übrigens noch mal darauf hinweisen, zu dem Abstimmungsergebnis. Ja. Das Abstimmungsergebnis im Ausschuss war ja 15-10. Mhm. Und interessant ist, Julia Reda, die Piratenabgeordnete, die jetzt für die Grünen dort auch aktiv ist, auch im Ausschuss, hat nochmal darauf hingewiesen, wer da abgestimmt hat. Also es waren pro Artikel 13. Das waren zwei SPD-Abgeordnete, die meisten waren EVP, also die
CDU. Also nicht SPD in dem Fall, sondern die Sozialdemokraten.
Genau, die SPD-Abgeordnete hat dagegen, genau. Ja. Ja, aber interessant war halt vor allem, dass zwei Liberale aus der liberalen Fraktion, ja. Parlamentsfraktion dabei waren, obwohl die Liberalen hier auch gleich gesagt haben, oh, das geht ja gar nicht, aber auf europäischer Ebene sieht es ein bisschen anders aus. Und ganz krass finde ich, dass auch zwei aus der Rechtsextremen, also zwei Front National-Mitglieder dafür waren. Und da sollten alle Alarmglocken schrillen. Denn wenn es wird hier auch schon von Zensurinfrastruktur gesprochen, und ich finde, es wird auf technischer Basis läuft es auf eine Zensurinfrastruktur raus, nämlich auf die technische Möglichkeit, unliebsame Inhalte, egal welcher Art, ob sie jetzt rechtsverletzend sind, was Urheberrecht angeht oder sonst was, einfach ganz schnell aus dem Netz entfernen zu lassen.
Genau. Also das,
wie die Gefahr in Europa dabei aussieht, sieht man ja, wenn man nach Ungarn oder nach Polen guckt, wenn die Fidesz oder die PiS solche Sachen in die Hand kriegen, dann sieht es für die Leute da in den Ländern ganz schlecht aus.
Was ich aber mit meiner Frage noch meinte, also den Hinweis finde ich auch richtig, das sollte man dann auch mal, weil du ja gerade gesagt hast, nächstes Jahr ist Wahl und es sieht danach aus, dass die eher mehr Stimmen bekommen werden, die jetzt, sag mal, dafür gestimmt haben. Jetzt bin ich weg, was ich eigentlich...
Das kannst du nicht erraten.
Nee, genau. Also es ging darum, wer jetzt... Also was erhoffen sich denn Verleger davon hoffen oder die das unterstützen? Also jetzt die GEMA auch. Erhoffen die sich eine Schwächung von YouTube? Erhoffen die sich mehr Geld tatsächlich? Glauben sie wirklich, dass YouTube mehr bezahlt? Oder in dem Fall geht es ja gar nicht um Geld direkt. Oder geht es tatsächlich ehrlich um weniger Urheberrechtsverletzung? Könnte ja auch sein, dass sie einfach wirklich darauf hoffen, dass das andere ist quasi Kollateralschaden, dass es einfach weniger Memes gibt, aber eben auch weniger Urheberrechtsverletzungen.
Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, natürlich sehen sie halt, dass angeblich massenhaft Urheberrechtsverletzt wird, auf YouTube und auf anderen, auf Facebook, auf anderen Plattformen. Aber andererseits geht es natürlich auch um neue Vergütungsmodelle, die hoffen sich schon, dass sie jetzt mehr rausschlagen können.
Dass in dem Vertrag, den dann YouTube mit den Verlegern zum Beispiel abschließt, dann auch
Geld. Oder wie siehst du
das? Ja, schon, aber ich finde das irgendwie so eine ziemlich absurde Vorstellung. Also weil gerade die Musikindustrie hat doch die Erfahrung gemacht, dass sowas nicht funktioniert. Ja. Das heißt, haben sie mit neuen Geschäftsmodellen, die nicht drauf bauen, dass es irgendwas verboten wird, sondern die den Leuten Angebote machen, verdienen sie ein Schweinegeld. Mhm. Die Musikindustrie, nicht unbedingt die Künstler. Das muss man nochmal unterscheiden. Ja, aber die Plattenfirmen, die jubeln.
Du meinst Streamingdienste
zum Beispiel. Ja, die jubeln doch rum. Also selbst die Downloads sind zurückgegangen, aber mit den Streamingdiensten verdient die Musikindustrie inzwischen echt richtig Geld. Ja. Die Streamingdienste selber nicht. Die sind alle noch im Miesen, wenn sie nicht in einem größeren Konzern wie bei Apple oder bei Google sind. Von daher müssten die doch eigentlich wissen, dass sowas immer nicht funktioniert, sondern dass es am besten funktioniert, wenn man sowas eher zum Anlass nimmt, zu sagen, hier Leute, wir machen euch ein Angebot, für das ihr so gut findet, dass ihr dafür zahlt.
Ja, und seit wann gehen auf Torrent die Film-Downloads massiv zurück? Genau. Torrent Film-Downloads massiv zurück? Seitdem es zum Beispiel Netflix auf breiter Front gibt, seitdem andere nachziehen mit Streaming-Diensten und seitdem die Verwertungskette auch angepasst wurden. Ne? Ja. Also war ja vor Jahren noch undenkbar, dass Serien zeitgleich in verschiedenen Ländern an den Start gehen. Ja. Aber seitdem ist halt die Notwendigkeit.
Also ich hab auch deswegen gefragt, weil, wie gesagt, wir hatten vorhin schon den Hinweis auf Petitionen und ich bin da auch sehr skeptisch, dass das überhaupt irgendwas bringt. Mhm. Warum soll das jemanden seine Meinung ändern? Aber wie wir vorhin gesagt haben, es gibt ja noch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also das Europaparlament selbst muss noch abstimmen, es wird diese Verhandlung geben und danach muss das Europaparlament nochmal abstimmen und zustimmen.
Ja, soweit aber das ist, glaube ich, ein formaler Akt.
Das ist dann formal, genau. Und also, dann kommt das mindestens. Und deswegen meine ich, dass man, wenn man jetzt, also eigentlich sollte man deswegen dann mit Abgeordneten reden. Dafür sind sie da und dafür sind wir die Wähler und das bringt viel mehr, als eine Petition zu unterzeichnen, einmal eine E-Mail zu schreiben oder einen Brief oder mal vorbeizugehen. Ja. Aber es ist halt gut, dann Argumente zu haben und vor allem zu wissen, gegen welche Argumente man argumentieren muss. Ja. Das haben wir ja jetzt auch schon gemacht. Ich wollte das nur nochmal so zusammenfassen.
Ich habe manchmal schon das Gefühl, das ist schon immer noch so ein bisschen alte Welt gegen neue Welt. Also man muss ja jetzt irgendwie nicht immer diese Disruption, die IT-Branche oder sagen wir mal so, die Digitalisierungsbranche so hochhält, immer in den Vordergrund schieben. Aber es ist natürlich schon so, dass das Netz Geschäftsmodelle verändert. Ja. Und das mehr hat die Musikindustrie als erstes ganz deutlich zu spüren gekriegt und hat da teilweise auch sehr lange gebraucht, bis sie das verstanden und hat und darauf reagiert hat. Ja. Und das ist jetzt auch immer noch so und ein bisschen so. Und da fällt man oft anscheinend noch in alte Verhaltensweisen rein, die in der bisherigen Welt gegolten haben, aber in Zukunft sicher nicht mehr gelten werden.
Okay, da wir jetzt schon 25 Minuten haben, komme ich mal zurück zu so einer alten Verhandlungsweise, die wir hier in Deutschland seit, ich weiß gar nicht, seit wann ist
2013.
Das? Seit 2013. Das Leistungsschutzrecht gab es hier schon, also wird schon lange diskutiert und kritisiert. Und anstatt aus den Erfahrungen, die nicht so gut sind, sage ich jetzt mal, und vor allem nicht dementsprechend, was gewünscht und versprochen war, zu lernen.
Bevor wir da sind, es gab eine Frage noch, werden denn auf Heise Online jetzt die Foren geschlossen? Wenn das soweit ist, machen wir natürlich nicht. Also natürlich ist es auch so, wenn in den Heise Foren jemand einen Text hochlädt, Video geht nicht, bislang, haben wir, glaube ich, auch nicht vor, einen Text hochlädt, der für jemanden Urheber, müssen wir dann auch rausnehmen. Im Prinzip müssten wir da auch eine Vorabkontrolle einführen, wenn das durchgeht. Mal schauen, wie wir darauf reagieren, ob wir es darauf einkommen lassen, das vor Gericht durchzufetzen oder wie das weitergeht. Vielleicht klappt es ja genauso gut wie damals mit der Musikindustrie. Aber das warten wir ab. Wir werden die Foren natürlich nicht dicht machen, sondern gucken das drauf an. Und ich meine, ganze Texte ins Forum hochzuladen war schon immer nicht zulässig. Das heißt, wenn wir davon erfahren haben, muss was rausnehmen, das wird auch zukünftig anders sein. Eine Vorabkontrolle werden wir sicher nicht
einführen. Also ehrlich gesagt ist mir auch kein, ja gut, du könntest das sowieso nur händisch machen. Also wir können doch keinen für Texte Upload-Filter einführen. Gut, man kann einfach Google nutzen.
Also klar, wir arbeiten so ein bisschen auch mit Unis zusammen, die auch immer schon so versuchen, Algorithmen zu entwickeln, wie man Texte vorab kontrolliert oder auf bestimmte Sachen, aber das ist alles weit weg.
Das klingt nach einer technischen Herausforderung, aber darum geht es ja gerade nicht. Wir wollen ja nicht die technische Herausforderung hier besprechen,
wie kriegt man den Upload-Folter hin, sondern
Upload-Folter.
Auch da gilt, was ich eigentlich immer nur predigen kann, es gibt keine technischen Lösungen für politische und gesellschaftliche Probleme. Die gibt es einfach nicht. Das ist ein Irrtum, wenn man glaubt oder so, man könnte sowas durch Technik lösen.
Aber deswegen stehen ja in dem Artikel 13, steht auch nicht die explizite Upload-Filter drin, sondern es ist irgendwie so eine schwammige Umschreibung.
Aber weil Sie dir ja nicht zuhören, Jürgen, wollen Sie technische Lösungen. Und eine ist jetzt, meine Überleitung ist jetzt anders, aber das Leistungsschutzrecht ist da ja auch drin. Also ich meine, im Prinzip kann man es kurz zusammenfassen. Es geht darum, dass Medien wie wir ein Recht an dem Text haben. Mhm. Und es war im Prinzip war es diese Google-Steuer, darum geht es. Dass wenn eine Suchmaschine zum Beispiel ein anderer oder ein Blog auch der Artikel vielleicht zusammenfasst oder so, verlinkt, dass er dafür zahlen muss, wenn da ein Textausschnitt ist.
Ein Snippet.
Also nicht direkt für den Link, aber für den Ausschnitt. Und das soll jetzt auch europaweit kommen.
Ja, vielleicht soll man mal erklären, wo der Begriff Leistungsschutzrecht herkommt. Ja. Dann gibt's ja in der Medienbranche schon länger. Es gibt ja für Theaterstücke, für Musik oder sonst was auch ein Leistungsschutzrecht. Das heißt, wenn ich was aufführe, muss ich jetzt nicht unbedingt das Stück kaufen, sondern ich muss halt für diese Aufführung unter dem Leistungsschutzrecht an Urheber oder Verwertungsrechteinhaber Geld dafür bezahlen. Das ist nicht so, dass ich dann das Theaterstück komplett lizenzieren muss.
Das muss jeder Radiosender halt auch für das Abspielen
Leistungsschutzrecht, also Aufführungsrechte sozusagen. Weil ich muss nicht beim Autor des Theaterstücks zum Beispiel jetzt die Rechte an diesem Stück kaufen, sodass ich alleine für Verwertungsrechte habe, sondern ich muss sagen, ich möchte es aufführen und dafür kriegt er auch ein bisschen Geld.
Genau, und hier geht es halt darum.
Ist so ähnlich.
Genau, praktisch. Und hier geht es darum, die Snippets anzuzeigen. Also im Prinzip das, was Google macht. Eigentlich immer noch.
Dann bleiben wir doch mal bei dem Beispiel. Ne? Ja. Ich will jetzt nicht das Theaterstück aufhören, sondern ich will 10 Sekunden aus dem Theaterstück vorlesen. Mhm. Dafür soll ich bitte zahlen in Zukunft.
Ja. Mhm, genau. Das ist das deutsche Leistungsschutzrecht. Jetzt beim europaweiten Leistungsschutzrecht geht es noch ein bisschen weiter. Ich soll nicht nur dafür zahlen, dass ich dann so in einem anderen Zusammenhang so 10 Sekunden aus dem Theaterstück zitiere, sondern dass ich, nicht zitiere, sondern zeige, sondern auch darüber, dass ich den Titel des Stücks nenne. Mhm. Also ich muss auch Links mehr genehmigen lassen.
Im Artikel 11 steht jetzt drin, Links sind ausdrücklich ausgenommen, aber jeder weiß ja, kennt die Problematik, glaube ich.
Ja, inzwischen. Weil das nicht nur um Snippets geht.
Ne? Genau, wir haben sprechende Links. Also wir bei Heise, fast alle Medienunternehmen haben auch aus SEO-Gründen sprechende Links. Also das heißt, die Headline wird automatisch zu dem Link, kommt an den Link dran. So, und damit haben wir schon Content. Und dann ist der Link natürlich auch inbegriffen im Leistungsschutzrecht.
Genau, und die Möglichkeit zu umgehen, ging es ja darum, dass man das dann, dass man einen Vertrag schließen sollte, sowas im deutschen Leistungsschutzrecht, so soll es wahrscheinlich hier dann auch sein. Ja. Also dass Google jetzt, sagen wir mal, als großes Ziel immer einfach, also das war der Plan, macht dann einen Vertrag mit den Verlagen und die erlauben quasi diese Übernahme der Texte. Im Gegenzug gibt Google etwas von dem Gewinn weiter. Mhm. Das war ja immer so der Gedanke. Das ist aber genauso überhaupt gar nicht passiert. Es gibt nicht einen so einen Vertrag, nein, oder?
Es gibt zwei Länder in Europa, in denen das Leistungsschutzrecht ja eingeführt wurde. Das eine ist Spanien. Da hat Google einfach gesagt, gut, dann gehen wir raus aus Spanien. So. Und
mit Google News.
Muss man mit Google News. Und wir lassen das mit den Snippets, wenn ihr uns das nicht erlaubt. So, fertig. In Deutschland hat Google am Anfang gedroht, wir machen das. Wir machen das genauso wie in Spanien, wenn ihr darauf besteht. Es ist ja dann eine Verwertungsgesellschaft gegründet worden von vielen Verlagen. Und die haben sich dann so großzügig gezeigt und haben gesagt, wir haben zwar das Recht, aber wir geben es euch umsonst. So nett sind wir. So, jetzt haben wir die gleiche Situation wie vorher, nur dass es angeblich rechtlich geklärt ist, dass Google diese Texte benutzen darf und das Leistungsschutzrecht aber quasi verschenkt wird. So, und
sehe ich es falsch? Nee.
Es ist genauso.
Also es ist in beiden Ländern
völlig absurd. Das ist das Vorbild für das, was jetzt
gekommen ist. Gibt es, hat das EU-Parlament extra nochmal einen Studienauftrag gegeben, eine wissenschaftliche Studie, in der die Wirkungslosigkeit des Leistungsschutzrechts auch nochmal wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Und all das hat Herrn Voss nicht interessiert. Das musste jetzt rein. Und die Verleger jubilieren.
Und das Gleiche ist, also die Verleger jubilieren in Anführungsstrichen, weil sie zumindest das Recht festgeschrieben haben. Sie verdienen keinen einzigen Cent mehr damit. Google im Prinzip ist es auch, also ist auch gar nicht so ein Problem, weil es natürlich für Konkurrenten schwieriger wird. Also diese freiwillige Rechteabtretung von den Verlagen, gilt die für Google oder für alle?
Für alle.
Also dann gibt es ja wirklich, aber dann heißt
es... Achso, nein, das ist
mit Google geschlossen. Das ist direkt mit Google. Das heißt also, wenn jetzt jemand eine Suchmaschine oder was weiß ich, es gibt ja auch einen Blogartikel, wenn man jetzt bloggt und für Geld und dann so Links sammelt und mit Snippets und so.
Ja, jetzt wird es schwierig. Die Blogartikel können ja vom Zitatrecht betroffen sein und das ist vom Leistungsschutzrecht ausgenommen. Also darfst du natürlich weiter zitieren.
Zitatrecht, in einem inhaltlichen Kontext.
Genau. Zitatrecht heißt aber nicht, dass du einen Text teilnimmst und den einfach so
hinstellst,
sondern du musst ein eigenes Werk schaffen und in dem Werk kannst du zitieren.
Genau.
In einem relativ großen Blog Umfang.
Gesagt, ich meine, das, was ich glaube, allgemein gilt das als News-Aggregator. Also so, es gibt ja so Dienste, die das, was Google News macht, auch so machen, dass sie jeden Morgen irgendwie, was weiß ich, die 10 wichtigsten Artikel oder irgend sowas gibt. Und die sind jetzt explizit davon nicht ausgenommen, was die Verlage machen. Das heißt, theoretisch müssten die bezahlen, wenn es die überhaupt noch gäbe. Das heißt, wir haben ja genau die gleiche Situation wie bei den Upload-Filtern. Die, denen es am Ende Geld aus der Tasche ziehen wollte, hat es im Gegensatz Konkurrenz weggenommen.
Und es gibt natürlich die Einschränkung, du musst ein kommerzielles Interesse dahinter haben. Ne? Ja. Also jetzt, wenn du so privat auf Twitter irgendwas postest, dann bist du davon nicht betroffen. Das auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, jeder Blog, der im Prinzip irgendwo in Google Ads irgendwo da eingebunden hat oder so, hat dann eigentlich schon ein kommerzielles Interesse. Und
was ist mit den Facebook-Snippets?
Genau.
Wenn du auf Facebook einen Link postest.
Genau, weil Facebook hat natürlich ein kommerzielles Interesse. Im Prinzip gilt das ja auch für die Heise-Foren. Wäre auch die Frage, die Heise-Foren sind Teil unseres Auftritts auf heise.de. Wenn dann ein User was postet als User-Generated-Content, ist das dann schon davon betroffen, weil der Verlag dahinter natürlich schon ein kommerzielles Interesse hat. Oder ist das halt, da gibt es natürlich auch noch einige rechtliche Unsicherheiten. Aber grundsätzlich ist es halt so, wenn du einen entsprechenden Link hast, der den Teil des Textes wiedergibt, die Überschrift wiedergibt oder eben ein Snippet machst oder so und das irgendwie nur einfach so postest auf einer Plattform, die ein kommerzielles Interesse hat, dann müsstest du eigentlich dafür zahlen.
Also vielleicht nochmal zur Genese dieses Paragraphen 11. Das war ja ein ganz großer Wunsch dessen, der eigentlich für die Urheberrechtsreform verantwortlich war, bevor er das Ressort gewechselt hat, nämlich von Günther Oettinger. Der war ja damals Digitalkommissar und hat das ganze Verfahren angeleiert. Und der hat ja entgegen jedem Widerstand und völlig befreit jeder Faktenlage, hat er ja immer wieder behauptet, die Verlage würden von Google überhaupt keinen Traffic zugeführt bekommen. Weil Google argumentiert natürlich, finde ich auch völlig zu Recht, wir sollen jetzt dafür bezahlen, dass wir euch den Traffic zuführen, indem wir euren Content nur anteasern. Das ist doch ein schlechter Witz. Ne? Und das hat Oettinger nie akzeptiert.
Das ist ja allein schon absurd. Wenn ich mir angucke, wie groß die Abteilungen in vielen SEO SEO-Abteilung inzwischen in vielen Verlagen sind, ne, die nur dafür sorgen, dass möglichst viel Google-Traffic bei ihnen landet oder so, ist ja echt absurd, dann sowas zu behaupten.
Also, ja, das Witzige war in Spanien zum Beispiel. Ja. Ne, in Spanien haben die Verleger, super Leistungsschutzrecht endlich. Ne, hat ja Google gesagt, gut, dann schalten wir eben Google News in Spanien ab. Und dann gab es Traffic-Einbruch bei den großen Medienseiten von 20-40%. Mhm. Und haben alle gejammert. Das ist eine Unverschämtheit von Google. Was soll das denn jetzt? Wir wollen doch einfach nur das Geld.
Das Schlimme bei der Geschichte ist, dass man ja eigentlich all die Argumente schon gefühlt 100 Mal gehört hat.
Haben wir hier ja auch schon.
Genau, diese Sache auch, dass irgendwie jemand, der dich irgendwo hinbringt, soll dafür bezahlen, dass er dich hinbringt. Mhm. Also so, dass wir, dieses Taxi war das doch, ne? Das Taxi, das dich irgendwo hinfährt. Oder nee, der Zeitungskiosk, der dann auch noch an die Zeitung bezahlen muss dafür, dass er die in der Auslage hat. Also all die Vergleiche haben wir schon. Das wäre auf jeden Fall jetzt sehr praktisch, die wieder rauszuholen, um jetzt die Überzeugungsarbeit zu leisten, weil das ist halt jetzt der Moment,
wo man... Ja, das haben alle schon zigtausendmal gemacht.
Genau, also, aber die Frage ist halt offensichtlich,
es ist auch da wieder irgendwie so, also wenn ich Oettinger höre oder auch andere oder den Voss jetzt oder so, es ist auch da wieder das Gefühl, dass ich habe, dass dann plötzlich wieder so die alte Welt ihr Haupt erhebt und nicht versteht, was eigentlich im Moment gerade passiert und was sie nicht mehr wegkriegen werden, weil das Prinzip des Internets oder nicht des Internets natürlich, sondern des Webs mit Hypertext ist Verlinken. Mhm. Das ist eine der Grundlagen des Internets, des Webs. Und dazu gehört natürlich auch, dass ein Link auch immer irgendwelche Inhalte transportiert oder unter Umständen dann ein anderes Text halt mitliefert oder sonst irgendwas. Und das irgendwie so auszuschalten, ich verstehe gar nicht, dass die nicht begreifen, was sie da anstellen.
Axel Voss hat ja sogar gesagt, ja gut, es ist wahrscheinlich nicht die beste Lösung, aber eine andere haben wir halt gerade nicht. So.
Genau, aber ihr habt ja zu Recht gesagt, dass eigentlich ist es ja schon rechtlich geklärt. Also also vorhin mit den Upload-Filtern, dass es halt schon Möglichkeiten gibt, das zu verhindern, dass jemand anders mit dem Geld, mit deinen Inhalten Geld verdient. Ich habe eine Zusammenfassung gelesen, dass es irgendwie die sind, die unter dem Internet am meisten gelitten haben. Also wir hatten vorhin Musikplattenfirmen, vielleicht Fernsehstudios, also diese Inhalte, die Rechteinhaber und sicher auch Verlage. Jetzt quasi wie so einen verspäteten Sieg, der aber natürlich alles nicht besser machen wird, sondern nur schlimmer machen wird, quasi erreicht haben. So, also in ihrem Kampf gegen dieses Internet, so wie du es gesagt hast, so wie das Web funktioniert. Also kann man es ja schon irgendwie ein bisschen zusammenfassen. Ja. Auch wenn das irgendwie.
Das ist ein grundsätzliches Problem der Gesetzgebung, dass das alles immer viel zu spät kommt. Und deswegen müssen diese Gesetze ja auch immer so unspezifisch formuliert sein, dass sie vielleicht in 10 Jahren auch noch greifen.
Guck mal, aber auf der anderen Seite, ich meine, der Gesetzgeber hat sich auch schon böse die Finger verbrannt, wenn er etwas konkreter war. Ich erinnere an die Urheberrechtsnovellierung, ich glaube, dritter Korb war das in Deutschland, wo sie explizit die Kopierschutz geregelt haben. Mhm. Und dann hat irgendwie keiner mehr Kopierschutz benutzt, weil es Unsinn war. Und dann stand es immer noch im Gesetz und jeder dachte, was haben die sich denn gedacht dabei? Also wenn es zu konkret wird, ist es eben auch ganz schnell überholt. Ne? Das heißt, man kann in Gesetze eigentlich nicht konkrete Technik reinschreiben, weil sie in 2 Jahren ja schon wieder anders aussieht.
Ja, ich finde es halt nur so lustig. Ne? Wir haben jetzt, wenn du guckst, zum Beispiel, in Deutschland, was das Urheberrecht angeht, wir haben jetzt gerade vom Bundesgerichtshof die ganzen abschließenden Verfahren mit einer Zeitverzögerung von 7-8 Jahren zu den Torrent-Downloads, die vor 7 oder 8 Jahren aktuell waren. Mittlerweile interessiert es eigentlich niemanden mehr, ne? weil das Problem quasi nicht mehr existiert und verbunden mit den Abmahnungen, die damals massenhaft versandt wurden. Jetzt läuft das so hinterher. Und genauso, ich stell mal vor, wir haben jetzt, wenn diese Richtlinie, gesetzt im Fall, sie wird Anfang nächsten Jahres verabschiedet, bis das in deutsches Recht umgesetzt ist, da vergehen noch Jahre. Und bis dann die ersten Urteile fallen, höherinstanzlich vergehen wieder ein paar Jahre. Bis dahin ist die technische Entwicklung so anders gelaufen, als wir es jetzt erwarten.
Ich würde trotzdem zumindest nochmal, wir sind ja jetzt schon eigentlich weit drüber bei unserer Zeit, zumindest mal kurz, also dieses dahinterliegende Problem, sage ich jetzt mal, also das, was, also einmal dieses Value Gap, was du gesagt hast, ne, YouTube verdient total viel, die Produzenten oder die Urheber eher wenig. Und bei den Verlagen, also dass Google halt auch sehr viel verdient. Ist das ein Problem, das überhaupt rechtlich gelöst werden muss? Also, oder ist das vielleicht eher eins, das durch, weiß ich nicht, Innovation?
Also bei diesem sogenannten Value Gap, Also es ist tatsächlich so, dass bei den Künstlern, also den Urhebern selber, ja oft tatsächlich sehr wenig ankommt. Was aber jetzt nicht unbedingt das Problem von YouTube ist, sondern auch der Musikindustrie, die sehr viele Knebelverträge haben, gerade mit Musikern, die ihnen an die digitale Verwertung fast nichts abgeben. Während die inzwischen, die Konzerne selber an der digitalen Verwertung sehr viel verdienen. Ja. Von daher ist das natürlich auch ein Problem, was da mal angegangen werden müsste oder wo sich vielleicht Spotify oder sonst was überlegen müsste, ob sie Verträge direkt mit den Urhebern machen.
Machen sie ja doch teilweise.
Teilweise ja, aber was natürlich dann wieder ein Problem ist, wenn du einen Vertrag mit was weiß ich, Universal oder wem hast, ob das dann überhaupt geht, ob dann irgendwas passiert. Außerdem müssen natürlich irgendwie die Verwertungsgesellschaften unter Umständen auch anders operieren, vielleicht ein bisschen mehr über die laufen. Immerhin hat die EU ja inzwischen gesagt, es ist nicht mehr notwendig, dass du in jedem Staat der EU mit der jeweiligen Verwertungsgesellschaft einen Vertrag abschließt, sondern es reicht mit einer innerhalb der EU, damit du schneller Vereinbarungen treffen kannst. Weil natürlich will ich, dass die Künstler honoriert werden. Aber das ist der falsche Weg.
Genau, es heißt ja auch nicht, dass wenn jetzt ein Künstler statt mit einer Plattenfirma mit Spotify einen Vertrag abschließt, dass es ihm dann besser geht. Also ist ja das Gleiche.
Aber es fällt natürlich ein Intermediär weg. Fällt halt ein Intermediär weg. Und es war ja immer die große Hoffnung des Netzes oder von den Leuten, die gesagt haben, das Netz revolutioniert eben sehr viele Geschäftsmodelle auch, dass so Intermediäre wegfallen, die eigentlich wenig zum Wert des Produkts beitragen. Klar, wenn du Musik machst oder so, wenn du klassischerweise mit einem Musikkonzern zusammengearbeitet hast, hat für den ganzen Vertrieb, die Werbung oder sonst was gesorgt. Und die Hoffnung, dass das übers Internet wegfällt, hat sich nicht so richtig erfüllt. Die
Tonträger, ne? Ja. Nicht zu vergessen. Ja.
Okay, genau.
Was man zum Leistungsschutz zu Recht noch sagen muss, das hat eine historische, inzwischen schon eine echt lange Geschichte. Ne? 2013 wurde es in Deutschland geführt, da haben wir auch 5 Jahre lang drüber diskutiert und sonst was. Und da gab es ja am Anfang so einen Auslöser für die Verleger, wo Google Mobilseiten gemacht hat. Sagte, das optimieren wir jetzt. Damals, als es noch nicht so groß, so viel breites Mobilfunknetz gab und pipapo, also als die Beschränkung noch sehr groß war. Wir optimieren das jetzt für die Mobilgeräte, die ganzen Webseiten, und haben dann die Texte genommen und haben ein eigenes Umfeld rumgepackt, eigene Anzeigen. Das heißt, die haben tatsächlich die Texte genommen und einen eigenen Verdienst rumgepackt. Und da haben die Verleger natürlich gesagt, na so jetzt aber bitte auch wieder nicht. Ne? Damit fing das alles an und dann lief es völlig ins Verquere, unter anderem vor allem initiiert durch Axel Springer, der dann tatsächlich dieses Leistungsschutzrecht durchgedrückt hat. Und um es nochmal zu betonen auch, wir haben also Heise hat 2013 gesagt, was das deutsche Leistungsrecht kam, wir wollen das nicht. Wir sind froh, wenn die Leute auf uns verlinken, wenn sie Links zu uns posten, wenn sie Snippets benutzen oder sonst was. Und das gilt auch weiterhin. Wir werden da nichts unternehmen. Und das gilt jetzt beim europäischen Leistungsrecht, falls es mal kommen wird, auch genauso noch.
Es waren schon einige größere Verlage, muss man auch sagen. Der Spiegel, glaube ich, zum Beispiel.
Genau, den Hinweis wollte ich auch nochmal, dass wir da drauf zurückkommen. Ich habe hier noch eine ganze Menge Detailfragen. Das ist aber, also zum Beispiel, was ist mit Let's Plays und solchen Geschichten? Aber da würde ich sagen, das ist eine schwierige Frage. Das kommt, wenn der Gesetzestext, selbst jetzt ist das noch nicht der Finale, selbst wenn man im Moment davon ausgehen muss, dass es so erstmal der Weg so aussieht, als würde das so kommen. Der Text selbst kann sich trotzdem noch verändern. Da wird
einiges durch Gerichte dann zu entscheiden
sein. Genau. Also das wird sich alles entscheiden. Ansonsten würde ich auch das nochmal wiederholen, dass ich den Hinweis auf diese Petition deutlich weniger zielführend finde, als zu sagen, jetzt dafür gibt es Abgeordnete, da anrufen und sagen, wir haben jetzt eine ganze Menge Argumente hier ausgetauscht. Es gibt die Möglichkeiten da.
Schaut vielleicht, wenn ihr euch da engagieren wollt, schaut vielleicht mal auf die Webseite von Julia Reda, von der EU-Abgeordneten, denn die hat das auch zusammengesammelt und die hat auch, da gibt es auch Möglichkeiten, wo man, wie man direkt Abgeordnete anschreiben kann.
Und also weil du es vorhin aufgezählt hast, eine gewisse Chance muss ja noch da sein, weil also in dem Ausschuss haben die Sozialdemokraten verschieden abgestimmt. Mhm. Also nicht geschlossen als in ihrer Fraktion, sondern unterschiedlich. Und du hast es gesagt, die FDP oder die liberale Fraktion, das spricht eigentlich auch gegen, sage ich mal, jetzt Grundüberzeugung.
Und beim Leistungsschutzrecht bei Artikel 11 muss man übrigens sagen, die haben ja einzelne Artikel abgestimmt, war es übrigens deutlich knapper, war nicht 15 zu 10, sondern 13 gegen 12. Also es war nur eine Stimme Mehrheit. Mhm.
Also das heißt, da gibt es noch die Möglichkeiten. Dafür sind die Abgeordneten da?
Wir haben uns große Ehre. Wir haben Axel Voss behauptet, wir verbreiten Fake News.
Ach so, überall. Wann
jetzt gerade eben?
Na, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat einer auf YouTube. Wahrscheinlich erzählt er jetzt überall rum, diese Kritik an der Copyright-Reform wären Fake News, aber sind es definitiv nicht.
Genau, also das haben wir jetzt alles. Ansonsten gibt es die Artikel bei uns. Wir werden das weiter verfolgen und begleiten und dann werden wir mal sehen, was dabei passiert. Es ist noch nicht fertig.
Nein. Sag
ich, noch nicht verloren. Genau, und mit diesen Worten wünschen wir euch noch einen schönen Donnerstag und sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Heise-Show wieder.
Genau. Ciao. Tschüss.